Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Charismatisch, ist es gut oder kann es weg? Klingt ein bisschen provokant, aber genau darum geht's heute. Charismatisch, ist es gut oder kann das weg? Ich hatte schon länger mal vor, darüber eine Podcast-Folge zu machen, bin dann aber nochmal inspiriert oder ermutigt worden, das zu tun durch eine Zuschrift einer Zuhörerin meines Podcasts, die so geschrieben hat, ob ich mal über die charismatischen Gemeinden, Pfingstgemeinden, Freikirchen eine Podcast-Folge machen könnte. Auch über das Gute und vielleicht auch das nicht so Gute darin. Und darum wird es heute nicht ganz gehen. Also ich werde jetzt keinen Rundumschlag machen über irgendwelche Gemeinden oder um irgendwelche Gemeinden, Freikirchen und so weiter, sondern es soll heute um die charismatische Frömmigkeit gehen. Natürlich will ich sie dir erstmal darstellen. Ich werde auch auf die Challenges, Probleme, Gefahren, will ich es gar nicht nennen, zu sprechen kommen. Aber vor allem auch auf das Gute darin. Und damit ist die Podcast-Folge schon fast beantwortet, aber das hast du dir wahrscheinlich eh schon gedacht. Es gibt ja diesen alten Witz. So, ihr lieben Charismatiker, wer von euch einen Kaffee will, der nimmt jetzt mal die Arme runter. So, wir verbinden charismatische Frömmigkeit immer so ein bisschen, übrigens trinke ich jetzt erstmal einen Schluck Cappuccino. Wir verbinden charismatische Frömmigkeit oft so damit, dass man halt beim Worship, beim Lobpreis, beim Liedersingen, je nachdem, woher du kommst, gemeindemäßig, die Hände hebt. Ist das charismatisch? Ich würde sagen, das ist biblisch. Aber das zeichnet jetzt eine charismatische Frömmigkeit noch nicht aus. Was ich dir heute auch nicht geben werde, ist einen kirchengeschichtlichen Abriss über Pfingstgemeinden, über die Pfingstbewegung, über die charismatische Bewegung, über die Wellen der charismatischen Bewegung, über die Azusa Street und. Das werde ich alles nicht machen. Mein Podcast heißt Einfach Glauben. Und immer wieder betone ich, es geht um Einfach Glauben in einer Welt, die immer komplizierter und komplexer wird. Und ich will es ganz, ganz praktisch werden lassen. Und das werde ich heute tun. Ich werde es praktisch werden lassen. Wenn du dich dafür interessierst, wie die Pfingstbewegung entstanden ist, welche Big Player es da gibt oder was bedeutet charismatische Bewegungen oder die Wellen, die es gab, frag Google oder ChatGPT. Also, wenn es dich wirklich interessiert, dass ich darüber mal eine Folge mache, dann kann ich das auch tun. Aber ich wette, da gibt es schon jede Menge gutes anderes Material, denn ich bin landeskirchlicher Pfarrer und werde heute über charismatische Frömmigkeit sprechen. Warum mache ich das? Weil das ganz, ganz tief mit meiner ganz persönlichen Story verbunden ist. Und da kommt Thorsten ins Spiel. Grüße gehen raus an dich, Thorsten. Schön, dass wir uns am Wochenende gesehen haben. Das war richtig cool. Thorsten ist ein langjähriger Freund, klingt immer so, als wäre ich schon alt und spießig, aber Thorsten kennt mich schon als kleines Kind. Unsere Papas waren Pfarrer in Nachbargemeinden und wir kennen uns wirklich schon seit, ich würde mal sagen, seit 35 Jahren. Und mit Thorsten verbindet mich ganz, ganz viel. Aber eine Sache verbindet mich mit ihm auf besondere Weise, denn er war, mit Schuld klingt jetzt fies, er war mitverantwortlich, hauptverantwortlich dafür, dass ich mich selber der charismatischen Frömmigkeit geöffnet habe. Ich will dir das kurz erklären und ich will das anhand meiner Story machen, aber ich sag dir jetzt schon, wir schauen nachher auch in die Bibel, denn Glaube basiert nicht auf irgendwelchen Stories von Menschen, sondern auf der Bibel. Und trotzdem möchte ich einfach ganz persönlich werden und das auch praktisch werden lassen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Meine Eltern sind gläubig. Mein Vater war Pfarrer. Und ich bin meinen Eltern zutiefst dankbar dafür. Sie haben mich im christlichen Glauben erzogen, wie man das so schön sagt. Und der christliche Glaube hat bei uns immer eine Rolle gespielt. Wenn du jetzt mich irgendwie einordnen willst oder mein Elternhaus, dann würde ich so sagen, das war ein gut pietistisch-volkskirchlicher Glaube. Und dann kam das Jahr 2000. Ich habe inzwischen in Heidelberg Theologie studiert und ich habe die Story schon mal angerissen in einer anderen Folge. Ich habe in Heidelberg schon Theologie studiert und ich mache es hier ganz praktisch, weil ich habe das heute noch bildlich vor Augen. Vor meinem Zimmer im oberen Stock dieses Studentenwohnheims, also es war ein christliches Studentenwohnheim, das heißt, wir hatten Andachten morgens bzw. abends. Wir hatten Veranstaltungen in unserem Studentenwohnheim. Wir hatten jeden Montagabend den sogenannten Konvent, wo man zusammenkam als Hausgemeinschaft und es gab meistens ein Thema oder ein Gast, der einen Vortrag gehalten hat. Wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen in der Bibel gelesen. Also so, was man halt als Christen so macht. So. Und das war eine mega prägende Zeit für mich. Und vor meinem Zimmer war der Tisch, auf den man, also sorry, ich komme aus einer Zeit, da war vieles anders als heute. Vor meinem Zimmer war der Tisch, wo man Kopien hinlegen konnte. Also Bücher oder Artikel oder whatever, wir waren ja Studenten, da liest man viel und so weiter. Und das konnte man hinlegen, mit seinem Namen versehen. Und dann gab es jemanden, der war für Kopien verantwortlich, weil das Ding stand, der Kopierer im Büro, da durfte nicht jeder rein und so weiter. Und der hat es dann für dich kopiert. Und dann habe ich eines Tages auf diesem Tisch das Liederbuch In Love with Jesus gesehen. Also, verliebt in Jesus. Und ich dachte nur, Alter, hast du irgendwie einen an der Klatsche? Verliebt in Jesus. Okay, dieses Liederbuch lag dort und dann kam die Silvesternacht 2000, 2001. Und da habe ich bei Thorsten eben Silvester gefeiert. Und wie gesagt, ich habe die Story schon mal ein bisschen erzählt. Heute will ich sie aber ein bisschen ausführlicher erzählen, beziehungsweise ein paar Dinge daran deutlich machen. Und dann sind wir in der Silvesternacht in die Kirche gegangen, dort bei ihm im Ort, weil der CVDM hat so eine Gebetsnacht gemacht. Und wir zwei saßen irgendwie in einem Seitenschiff oder am Rand, ich weiß es gar nicht mehr, und wir haben zu zweit gebetet. Und Thorsten war damals schon so, naja, ein bisschen charismatischer unterwegs als ich. Und dann haben wir gebetet und Pfingstler würden vielleicht sagen, ich hatte so eine Art Geisttaufe. Andere würden sagen, ich hatte eine neue Hinwendung zu Jesus. Vielleicht war es auch meine erste echte Bekehrung. Denn ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, aber ich meine, man wird ja nicht Christ durch Erziehung, sondern durch die eigene Entscheidung. Auf jeden Fall habe ich mit Thorsten da gebetet und da ist kein Blitz gekommen und kein Zettel vom Himmel oder so, aber ich habe Gott mein Leben neu anvertraut. Und Thorsten hat mich da ermutigt. Thorsten, danke. Bis heute bin ich dir echt sehr dankbar dafür. Und was dann folgte in den nächsten Wochen und Monaten, war total crazy, weil ich mich sozusagen der charismatischen Frömmigkeit geöffnet habe, ohne das je in diesem Gebetsmoment vor Augen gehabt zu haben. Aber es sind echt verrückte Dinge passiert, Wunder passiert, Heilungen, also nicht nur in den nächsten Tagen und Wochen, sondern wirklich auch Monaten. Ey, ich habe mir alles reingepfiffen, was man sich reinpfeifen konnte an charismatischer Literatur, an Videos, Predigten. Also damals gab es ja noch sowas wie CD-ROM. Also vielleicht kennt es noch jemand. So eine runde Scheibe, die man irgendwo reingeschoben hat und dann ja, konnte man halt dann was sehen oder hören oder so. Und ich habe mir echt alles reingepfiffen, die wildesten Charismatiker. Ich würde es heute wieder so machen und bin dankbar, dass ich Menschen an meiner Seite hatte, die mir auch sagen konnten, ey David, ja, kannst du lesen, aber ich sag dir dann mal, wie man das einordnen muss. Weil da waren wirklich manchmal echt wilde Theologen dabei. Whatever. Es war ziemlich crazy. Und ich bin dann in der Folgezeit zusammen mit meiner Frau in Heidelberg, wo ich studiert habe, in eine freie charismatische Gemeinde gegangen, als Theologiestudent, als jemand, der sich auf das Pfarramt in der Landeskirche vorbereitet. Ha, wie verrückt. Dazu später mehr. Auf jeden Fall waren wir dann in dieser charismatischen Gemeinde eben. Ich habe innerhalb dieses kleinen charismatischen Gemeindebundes eine Leiterschaftstraining gemacht, ja, Gottesdienste dort besucht, ich habe Jugendarbeit gemacht, im Lobpreis mitgespielt, was manche nicht wissen, ich kann Klavier spielen, so. Und eben habe mir alles reingezogen. Bin zu Veranstaltungen gegangen und das Verrückte, warum ich dir von diesem Liederbuch In Love with Jesus erzählt habe, ich konnte nach dieser Gebetsnacht war es für uns nicht, wir waren da jetzt nicht die ganze Nacht zum Beten, aber Thorsten und ich, aber ich konnte nach diesem Erlebnis voll und ganz nachvollziehen, was es heißt, In Love with Jesus. Das war eine Liederbuchreihe oder auch CD. CDs gab es, gelb und lila, glaube ich, war das. Ich hab sie leider nicht mehr, die CDs, glaube ich, zumindest. Und ich weiß heute noch, wenn ich manche Lieder höre, manche Songs, die in diesem Liederbuch drin sind und auf diesen CDs waren, wow, da kommen Erinnerungen hoch an diese Zeit. Und sorry, das war 2001, also rechne mal hoch, das war jetzt 24, 23, 25 Jahre her. Ja, also ist schon eine Ecke. Und trotzdem war das für mich so prägend. Was ist da passiert? Ich habe, wie gesagt, an diesem Abend oder in dieser Nacht nicht gebetet, Herr, lass mich Charismatiker werden. Sondern ich habe Gott mein Leben zur Verfügung gestellt, nochmal ganz, ganz neu. Und für mich begann dann eben ein Leben als Charismatiker. Also, das ist ja schon die Antwort, ne? Charismatisch ist es gut oder kann das weg? Aber wir schauen da mal genauer hin. So, was heißt charismatisch? Was bedeutet charismatisch? Woher kommt der Begriff und wie um alles in der Welt drückt sich das aus? Charismatisch kommt vom griechischen Wort charis. Und das bedeutet nichts anderes als Gnade oder Gunst. Man spricht auch von den sogenannten Charismen oder Charismen, wenn du es härter aussprechen willst, wie mit China und China. Das sind die sogenannten Gnadengaben, auf die komme ich nachher noch zu sprechen. Charismatisch zu sein, also wo wir schon von der Aussprache haben, charismatisch oder charismatisch ist okay, aber charismatisch auf keinen Fall. Okay, Lehreinheit Ende. Kommt halt eben aus dem Griechischen. Charismatisch zu sein oder charismatisch zu sein ist eine Frömmigkeit, habe ich gesagt. Damit meine ich eine Art, den Glauben zu leben oder bestimmte Glaubensinhalte, die sich praktisch äußern, zu betonen. Es ist keine Gemeindebewegung oder Bund oder so, sondern ich sag mal so, Charismatiker kannst du überall finden. Bei den Baptisten, bei den Pfingstlern, bei den Landeskirchlern. Es gibt vielleicht so manche Gemeindebewegungen oder ja, Frömmigkeitsstile, wo ich denke, na, da wird es eher schwierig. Aber du findest Charismatiker oder Menschen, die eine charismatische Frömmigkeit haben, im Prinzip überall. So, jetzt habe ich gerade gesagt, dass der Begriff charismatisch oder charismatisch von diesem griechischen Wort charis kommt, Gnade, Gunst oder als Verb etwas Gutes tun, gnädig sein, Gunst erweisen oder eben die Charismen, die Gnadengaben. Was ist damit gemeint? Nun, wir schauen in die Bibel rein. Denn wie gesagt, meine Story ist ja nur meine Story. Die mag dich vielleicht inspirieren und du denkst, alter Verwalter, als Theologiestudent und jetzt als Pfarrer der Landeskirche so offen über charismatisch zu reden, alles geht doch gar nicht. Es geht doch. Schau mal, schlag deine Bibel auf, also falls du jetzt nicht gerade Auto fährst oder joggen bist. Und zwar 1. Korinther 12. Wir lesen die ersten 11 Verse. Und ich lese nach der Neues Leben Übersetzung. Die finde ich übrigens, by the way, wenn du eine Übersetzung suchst, eine Bibelübersetzung suchst, die gut verständlich ist, aber trotzdem eine Übersetzung ist und keine Übertragung oder Interpretation, finde ich die Neues Leben die beste. So, aber ist aber auch mit Geschmackssache. Aber ich kann sie dir wirklich von Herzen empfehlen. Auch wenn ich in meinem persönlichen Bibelstudium und Bibel lese und Stille Zeit und so weiter, habe ich ganz klassisch die Luther 84 Übersetzung. Aber im Gottesdienst verwende ich ganz oft die Neues Leben Übersetzung. Okay, Werbeblock Ende. Jetzt lesen wir 1. Korinther 12, Vers 1 bis 11. Das ist für mich der entscheidende Text, wenn es um die Charismen geht, um die Gnadengaben und vor allem bekommen wir dann ganz tiefen Einblick in charismatische Frömmigkeit. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. So, das war jetzt nur der erste Vers und über den könnte man schon Stunden reden. Die Charismen sind besondere Fähigkeiten, also es sind Dinge, die man tut, die sich äußern, eine Fähigkeit äußert sich und sie sind besonders. Warum? Weil die der Geist jedem von uns schenkt. Der Heilige Geist schenkt die uns wem? Und jetzt Achtung! Jedem von uns. Okay? Die Geistesgaben schenkt der Geist Gottes jedem von uns. Ich habe das deswegen so betont, weil es, und dazu komme ich nachher auch noch, wenn ich so ein bisschen über die Challenges rede, weil es auch theologische Positionen gibt, dass nicht jeder Geistesgaben hat. Nein, nein. Geistesgaben bekommt jeder von uns. Wer ist uns, wenn Paulus das schreibt? Na, Christen. That's it. Ganz easy, ganz einfach. Christen. Der Heilige Geist schenkt jedem Christ Geistesgaben. Und dann schreibt Paulus, ach wie schön, denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ja, super. Und ich denke mir, 2000 Jahre später sind wir keinen Meter weiter. Okay, Vers 2 folgende. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Und diesen Vers, also 3b, der jetzt kommt, finde ich großartig. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, Charismen, Geistesgaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Und dieser Vers 7 ist so entscheidend. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Nochmal die Betonung, jedem von uns. Geistesgaben sind nichts Besonderes im Sinne von, die bekommen nur besondere Leute. Nein, Geistesgaben bekommt jeder. Warum? Was ist der Grund? Warum existieren diese Geistesgaben? Warum beschenkt Gott Mensch, also Christen, mit besonderen Gaben? Warum macht er das? Vers 7b. Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Und jetzt schon mal ein kleiner Spoiler oder Einschub. Hier ist das größte Potenzial für Missbrauch, wo sich einzelne Christen, das können in der Gemeinde Ehrenamtliche sein, die plötzlich meinen, sie sind die Überflieger, das sind aber leider oft auch Hauptamtliche, Leiter, Pastoren, die diese Geistesgabe oder mehrere Geistesgaben, die sie haben, missbrauchen. Warum? Um sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn das der Fall ist, renn so schnell, wie du kannst davon. Denn es wird nichts Gutes dabei rauskommen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn jemand, also generell in der Gemeinde sich selber in den Mittelpunkt stellt, kommt nichts Gutes dabei raus. Wenn er das aber noch in Verbindung mit einer Geistesgabe tut, ist es geistlicher Missbrauch. Und dann wird es richtig übel. Okay, und jetzt ab Vers 8 beschreibt Paulus diese Geistesgaben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, man nennt es auch Zungenrede oder Zungensprache, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Der Heilige Geist entscheidet es. Kein Mensch. Okay, jetzt erschöpft sich charismatische Frömmigkeit nicht alleine in den Geistesgaben, aber ich will sie dir einfach nochmal, oder nein, nicht alle, also könnte man jetzt auch 5 Podcast-Folgen drüber machen. Aber es gibt verschiedene Gaben, die hast du jetzt eben gehört, 1. Korinther 12. Du kannst es auch in anderen Übersetzungen nachlesen, da sind dann manche Begriffe griffiger oder werden Begriffe verwendet, die so im kirchlichen Kontext oder christlichen Kontext gebräuchlicher sind, so Erkenntnis, Weisheit und so weiter. Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle, sondern was ich betonen möchte, ist, dass charismatische Frömmigkeit sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass diese Geistesgaben heute noch gelehrt und gelebt werden. An der Stelle, also wirklich an der Stelle könnte man jetzt eine ganz, ganz, würde man sagen, eine ganz große theologische Diskussion vom Zaun brechen. Das mache ich aber nicht. Nur so viel. Es gibt theologische, soll man das sagen, theologische Überzeugungen, die sagen, die Gaben des Geistes, wie wir sie hier in 1. Korinther 12 lesen, die haben mit den Aposteln, also mit dem Wirken der Jünger Jesu und Paulus, die haben mit ihrem Tod aufgehört. Die gibt es nicht mehr. Da gibt es verschiedene Strömungen und Bezeichnungen und so weiter. Das braucht man jetzt alles nicht. Aber nur, dass du dich nicht wunderst, oder vielleicht bist du selber auch der Ansicht und hörst bis hierher immer noch zu, dann bin ich dir besonders dankbar. Aber es gibt die theologische Überzeugung, und das nicht in wenigen Gemeinden, dass diese Gaben aufgehört haben. Ich bin dieser Überzeugung nicht. Also ein Hauptargument ist, wenn du mal 1. Korinther 13 liest, also das folgende Kapitel, da schreibt Paulus ganz viel über die Liebe, und ich lese mal kurz ab Vers 8, die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und es gibt nicht wenige, die mit dem Vollkommenen die Bibel meinen. Und dass durch die Bibel sozusagen, also wo ich ja voll mitgehe und total zustimme, dass Gott sich durch die Bibel komplett und voll und 100% offenbart. Das stimmt. Wir brauchen keine Erkenntnis außerhalb der Bibel, um zu wissen, wer Gott ist. Wir brauchen sie nicht nur, sondern wir sollen sie auch nicht haben. Also niemand darf herkommen und sagen, oh, du musst aber noch das und das glauben. Ja, es gibt christliche, na, wie soll man das sagen? Ich habe mal während des Studiums ein Seminar besucht, das hieß christliche Sondergemeinschaften und Sekten. So, jetzt kannst du selber einordnen, wie du willst. Zum Beispiel die Mormonen, die Adventisten, Christian Science. Ich würde da schon nochmal Unterschiede machen in die Neuapostolen in diesen Kategorien. Aber die sind oft damit verbunden, dass sie nochmal weitere Lehren haben als die Bibel, die zugrunde liegen. Bücher, meistens von den Gründern dieser Richtung. Und ich sage nein, das ist falsch. Die Bibel offenbart uns zu 100%, was wir über und von Gott wissen müssen. Aber in meinen Augen ist sie nicht das Vollkommene, was hier in 1. Korinther 13 Paulus schreibt, ist nicht sie das Vollkommene, sodass die Geistesgaben aufhören werden. Deswegen glaube ich nicht, dass sie aufgehört haben, ich glaube, dass sie heute noch existieren. Und ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass charismatische Frömmigkeit damit also elementar zu tun hat. Du kannst nicht charismatisch sein und die Geistesgaben ablehnen. Das funktioniert einfach nicht, denn das Wort Charismen sagt ja schon charismatisch und so weiter. So, wie gesagt, jetzt könnte man über diese Geistesgaben reden. Es gibt ja noch andere Stellen im Neuen Testament, vor allem in den Paulusbriefen, aber auch bei Petrus, an denen von Geistesgaben die Rede ist. Das ist, wie gesagt, wäre das ein eigener Podcast wert, so. Machen wir jetzt aber nicht. Ich will jetzt gar nicht auf jede einzelne Gabe eingehen. Ich will dir einfach nur sagen, ich glaube, dass es diese Gaben heute nicht nur noch gibt im Sinne von, jo, ist halt nett, wenn es die noch gibt, sondern ich glaube, dass sie elementar wichtig sind, um Gemeinde heute zu leben, Reich Gottes zu bauen. Denn es sind Geschenke, die Gott uns macht. Und wenn du Christ bist und noch nicht weißt, welche Geistesgaben dir Gott geschenkt hat, dann mach dich auf die Suche. Und mach das, als ob du einen Schatz suchst. Das darf nicht mühsam sein, sondern es soll dir helfen, einen Schatz zu finden, denn genau das ist es. Diese Geistesgaben, egal ob das Prophetie ist, ob das Heilung ist oder Wunderwirken oder Glaube oder Dämonenaustreibung oder Zungenrede, Auslegung von Zungenrede, was auch immer das ist, mach dich auf den Weg zu finden, was deine geistlichen Gaben sind, die der Heilige Geist dir geschenkt hat. Das ist etwas Wunderschönes, wirklich, das herauszufinden. Und dann vor allem auch zu leben. Und ich glaube eben, dass charismatische Frömmigkeit sich besonders dadurch auszeichnet. Aber ich will mal noch so ein paar andere Gedanken dir mitgeben, wodurch sich charismatische Frömmigkeit auszeichnet. Und vor allem, der Titel heißt ja, charismatisch ist es gut oder kann es weg. Warum es auf gar keinen Fall weg kann, sondern warum das super gut ist. Und ich finde es ja schon witzig, dass ich als Pfarrer der Landeskirche so mich als Charismatiker oute. Also ich oute mich nicht, ich damit kein Problem, sondern ich finde eigentlich, jeder Christ sollte Charismatiker sein, aber das wäre ein anderes Thema. Aber dass ich da das Wort ergreife, wo ich gerade so innerhalb der freikirchlichen Welt manchmal so ein bisschen eine Selbstauflösung wahrnehme, dass man ganz viel hinterfragt und eher über die schlimmen Dinge redet und über die Probleme und die Missstände, über die man reden muss, überhaupt nicht die Frage. Aber hey, ich glaube, dass Menschen, oder das ist uns in der Bibel auch verheißen, Johannes 17, dass Menschen zum Glauben finden, wenn wir Einheit leben. Und die geschieht nicht, indem wir immer gucken, hey, was lief schlecht, sondern hey, was ist gut. Und so ein paar Gedanken zur charismatischen Frömmigkeit. Zum einen glaube ich, also das sind jetzt auch Dinge, die sind teilweise biblisch begründbar oder belegbar, aber das sind einfach auch Beobachtungen. Also zum einen gehört für mich bei einer charismatischen Frömmigkeit dazu, dass nicht nur unser Verstand, sondern unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse, unsere Emotionen innerhalb des Glaubens eine Rolle spielen, dass der Glaube erlebbar ist. Das hat auch mit diesen Geistesgaben zu tun. Also ich meine, Wunder sind erlebbar. Prophetie ist erlebbar. Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist erlebbar. Und ich glaube, also jetzt spreche ich mal wieder als landeskirchlicher Pfarrer. Ich sage manchmal so ein bisschen überspitzt, der klassische landeskirchliche Gottesdienst ist eine theologische Vorlesung mit ein paar Liedern drumherum. Ja, okay, auch noch 2, 3 Gebete, aber das war's dann. Du hockst auf Kirchenbänken oder vielleicht auch auf Stühlen, spielt keine Rolle, aber du hockst einfach da und hörst zu. Bei den Liedern singst du mit, wenn du sie kannst, wenn nicht, hörst du halt zu. So, das wäre in anderen Gemeinden auch so, aber ich komme gleich nochmal auf die Lieder auch. Aber ich glaube, dass unser Glaube sich nicht nur im Kognitiven erschöpfen darf, im Rationalen, im Wahrnehmen, Zuhören und Zustimmen, sondern Glaube muss erlebbar sein, Glaube muss meinen innersten Bedürfnissen und Sehnsüchten antworten. Nicht immer so, wie ich das gerne hätte, klar. Dietrich Bonhoeffer hat ja mal gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Aber dahinter steckt ja auch ein Bedürfnis, eine Sehnsucht nach etwas. Und das hat zutiefst etwas mit Emotionen zu tun. Und ich finde, und ich bin überzeugt, dass charismatische Frömmigkeit genau da Antworten hat, weil sie genau das lebt. Und es hat auch einen Grund darin, und das ist jetzt mal so eher eine soziologische Beobachtung, dass Elemente aus der Popkultur eine ganz, ganz starke Rolle spielen. Also mit Popkultur meine ich einfach so ein bisschen Kirche am Puls der Zeit. Es gibt viele charismatische, ja, wie soll ich das sagen, Christenbewegungen, die sozusagen Trendsetter auch innerhalb der christlichen Bubble sind. Also wenn es um Lieder zum Beispiel geht, wenn es um die Musik geht, wenn es auch darum geht, ich habe das vorhin so spaßeshalber mit dem Kaffee und Hände heben gesagt, ja, aber wenn es auch darum geht, wenn man so ein bisschen eine emotional, ja fast schon enthusiastische Erfahrung im Glauben macht. Ich sag's dir mal andersrum. Ich habe vorhin gesagt, ich komme so aus einem pietistisch-volkskirchlichen Elternhaus. Also so in dieser Frömmigkeit, da ist nicht viel mit Enthusiasmus. Da ist nicht viel mit Bedürfnis, Sehnsucht, Leidenschaft, Emotion. Da läuft ganz viel über den Kopf ab. Und in der charismatischen Frömmigkeit geht es eben auch um die Emotionen. Als ich mich damals im Studium eben, also vor 25 Jahren, Pi mal Daumen, als ich diesen Weg eingeschlagen bin, da war immer so diese ganz große Warnung, ich sag's ja, was mich Leute gewarnt haben und mich haben sie als ungläubig und von unten und vom Teufel bezeichnet und so, ja, es war eine crazy Zeit. Ganz oft wurde ich gewarnt, hey, Vorsicht, bei den Charismatikern geht's nur um Gefühle. Das ist Bullshit. Genauso geht's bei den Landeskirchlern nicht nur um den Verstand. Aber es gibt so eine Schlagseite oder es kann eine Schlagseite geben. Und ja, das kann bei den Charismatikern sein. Dazu komme ich gleich noch. Aber eben diese Emotionen hat uns doch Gott geschenkt. Und wenn wir Gott nachfolgen, Jesus hat nie gesagt, ey, lass mal deine Emotionen daheim und folg mir nach. Nein, im Gegenteil, folg mir ganz nach. Und zu unserem Leben und Glauben gehören die Emotionen genauso dazu. That's it. Ich habe vorhin schon mal was zu den Liedern gesagt. Und ich will dir sagen, ich glaube, dass charismatische Frömmigkeit ist wie keine andere Frömmigkeit, versteht, Gemeinschaft zu leben über alle Grenzen hinweg. Alter, Nationalität, soziales Standing. Und ich glaube, dass Gemeinschaft einfach eine ganz, ganz wichtige und vielleicht sogar eine immer wichtiger werdende Rolle in Gemeinde spielt. Und mit Nationalität, schau mal, ich hatte es gerade von der Musik. Jetzt sing mal, so schön diese Lieder auch sind, ich mag sie wirklich. Sing mal ein Paul-Gerhardt-Choral, wenn du kein Deutsch kannst. Hey, du hast am Ende eine Knoten in der Zunge und verstanden hast du gar nichts. Und ich glaube, dass in charismatischen Gemeinden sondern in der charismatischen Frömmigkeit dieses Gemeinschaftsgefühl die Betonung der Gemeinschaft deswegen so wichtig ist, weil es in 1. Korinther 12 andauernd vorkommt, dass es um die Gemeinschaft geht, dass es um die Gemeinde geht. Weiterer Gedanke ist, dass wir Deutschen sind ja gut im Jammern, vor allem auch darüber, dass die Kirchenzugehörigkeit abnimmt, dass immer weniger Menschen zum Glauben kommen. So, jetzt guck mal in die große, weite Welt. Das Christentum wächst. Es geschehen Erweckungen. Das ist jetzt kein Scherz, sondern es ist so, Menschen bekehren sich. Wo? Vor allem dort, wo der Glaube charismatischer Natur ist. Das kannst du finden, wie du willst. Das ist mir herzlich egal. Es ist Fakt. Okay? Und du kannst jetzt dagegen ankämpfen, wenn du sagst, die bösen Charismatiker. Kannst du machen. Aber es sollte uns doch zu denken geben. Es sollte uns wirklich zu denken geben, wenn auf der ganzen Welt Erweckung geschieht, Menschen Christen werden, zum Glauben an Jesus finden und wenn das hauptsächlich, größtenteils innerhalb charismatischer Frömmigkeit geschieht. Na, da sollte man doch mal hellhörig werden. Was ich auch glaube, was charismatische Frömmigkeit auszeichnet, ist, dass sie eben nicht nur so am Puls der Zeit ist, sondern dass sie Gemeinschaft, habe ich ja gerade eben auch schon benannt, aber Gemeinschaft bedeutet auch Gemeinde, Reich Gottes, Leib Jesu wirklich mitzuleben und mitzugestalten. Und zwar, jetzt wollte ich gerade sagen, anti-autoritär, das meine ich damit nicht, aber im Sinne von dem Einzelnen wird auch viel Verantwortung übertragen und viel geistlicher Impact zugetraut, weil im besten Fall, was er tut, tut er ja aufgrund seiner Begabung durch den Heiligen Geist. Also warum soll ich da immer hinstehen und sagen und wissen, was richtig und falsch ist? In der Landeskirche ist man ja meistens so ein bisschen pfarrerzentriert. Und in der charismatischen Frömmigkeit darf das per se gar nicht der Fall sein, weil es immer um die Gemeinschaft geht. Und weil dem Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft viel zugetraut wird, denn er ist vom Heiligen Geist begabt. Das ist natürlich, ich weiß, Vielleicht rollst du schon mit den Augen oder schüttelst mit dem Kopf. Das ist natürlich die Messlatte, an der wir uns messen lassen müssen. Und gleichzeitig gibt es eben auch ein paar, ja, wie soll man sagen, ein paar Challenges, Schwächen. Und darauf will ich jetzt auch noch zu sprechen kommen. Und will es aber immer noch ein bisschen mit verknüpfen, dir zu sagen, was charismatische Frömmigkeit ist. Also, ich sag mal so, manches davon wird vorgeworfen und manches ist auch wirklich tatsächlich so. Ich habe es vorhin schon gesagt, geistlicher Missbrauch. Weißt du, dort, wo Geistesgaben gelebt werden, ne, Stichwort 1. Korinther 12, dort kann damit viel Missbrauch getrieben werden. Wenn du, ich überspitze jetzt, ja, aber das sind alles Dinge, die ich wirklich sogar erlebt habe. Wenn du jemandem sagst, Gott hat mir gesagt, dass, also, dass man hat einen prophetischen Eindruck, man hat von Gott ein Wort der Erkenntnis, das wird dann mal so genannt, und man teilt es dem anderen mit, Gott hat mir gesagt, wir sollen heiraten. Was machst du jetzt? Willst du dich gegen Gott stellen? Na dann viel Spaß. Und zack, bist du manipuliert. Gott hat mir gesagt, ich bin dein Kleingruppenleiter und du hast mir zu folgen. Meine Lehre, Interpretation, Auslegung dieser jener Bibelstelle, das ist die Wahrheit, weil Gott hat sie mir offenbart. Das tut schon weh, gell, beim Zuhören. Das Schlimme ist aber, das passiert. Das passiert. Und warum? Habe ich ja eben als Stärke auch ausgedrückt, weil in der charismatischen Frömmigkeit der Einzelne wirklich, und davon bin ich überzeugt, so geistlich hochgehoben wird, weil er ja vom Heiligen Geist beschenkt ist. Also warum sollte er irgendwie so, weißt du, so in falscher Demut nach hinten rücken und sagen, nee, mach du mal. Nein, eigentlich ist jeder Christ so befähigt und begabt durch den Heiligen Geist. Aber, nicht Umkehrschluss, aber Schattenseite sozusagen ist, dass dadurch Missbrauch ganz schnell passiert. Dass das, was man selber weitergibt, dass man das so tut, als ob das jetzt Gottes persönliche Meinung ist. Und das natürlich granatenmäßig daneben. Ein weiteres großes Thema ist das sogenannte Wohlstandsevangelium oder Prosperity Gospel im Englischsprachigen. Also so, Gott will, dass du reich wirst, Gott will dein Leben segnen, dass du ein hohes Alter hast, dass du gesund bist, dass du Wohlstand hast. Und wo das nicht der Fall ist, da ist wohl noch ein bisschen Sünde bei dir im Spiel. Da vertraust du Gott wohl noch nicht so genau. Wenn Gott dich nicht heilt, wenn du nicht gesund wirst, dann ist irgendwo in deinem Leben Sünde oder du betest falsch. Auch das habe ich nicht erfunden. Das kommt alles vor. Und es ist eine Katastrophe. Das ist geistlicher Missbrauch. Es wird uns in der Bibel nicht verheißen, dass wir reich, gesund und langlebig und schön und keine Ahnung was werden. Und es ist auch nicht unser oberstes Ziel. Unser Ziel ist, unseres Lebens, dass wir Gott anbeten mit unserem Leben und Reich Gottes bauen. Nicht, dass wir reich werden oder gesund bleiben. Denn, by the way, sogar als Jesus auf der Erde war, sind Menschen gestorben. Falls du es noch nicht wusstest, er hat nicht alle geheilt. Es sind Menschen gestorben. Ja, Lazarus, er hat auch Menschen wieder von den Toten auferweckt, klar. Aber es sind mehr Menschen gestorben, als Jesus auf der Erde war, als dass er sie von den Toten auferweckt hat. Und trotzdem hat er es getan. Ich glaube 100%, dass es so war. Aber ich will dir damit nur deutlich machen, es ist eine große Gefahr, wenn wir Gott zu dem machen, der uns eben den ganzen Wohlstand gibt. Und das ist leider etwas, was in der charismatischen Frömmigkeit ganz stark andockt oder sich wiederfindet. Ein weiteres Problem oder eine Herausforderung, ich habe das vorhin abgetan, aber ich sehe darin wirklich nach wie vor eine Herausforderung zumindest, ist diese Sache mit der Emotionalität, ne, oder dieses Vorsicht bei den Charismatikern, geht es nur um die Gefühle. In der Form stimmt es natürlich nicht. Dass man sagen könnte, es geht nur um Gefühle. Und dennoch, ich will es mal einen Subjektivismus nennen. Also das, was ich glaube, empfinde, meine persönliche Erfahrung, ganz wichtig, ist ja auch eine ganz große Stärke, das wird fast gleichgesetzt mit der Bibel. Ich habe das vorhin, habe ich dir gesagt, als ich dir meine Story erzählt habe, bau dein Glauben nicht auf der Story anderer, sondern bau dein Glauben auf der Heiligen Schrift. Okay? Persönliche Erfahrungen, Erlebnisse, Zeugnisse, wie man es nennt, die sind super wichtig, damit wir erleben, wow, krass, Gott hat in dem Leben von XY gewirkt und jenes getan. Wahnsinn. Lass uns Gott loben und ihn anbeten. Und es ist manchmal auch für einen selber mega wichtig, Gott zu erleben. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber das persönliche Empfinden, die persönliche Story darf nie wichtiger sein als die Heilige Schrift. Witzigerweise findet sich hier eine Entsprechung in der sogenannten postevangelikalen Theologie oder in diesem ganzen Postevangelikalismus und Dekonstruktion. Dort frisst die Biografie die Theologie auf. Wo also im Leben meistens negative, fragmentarisch erlebte Situationen sind, die man manchmal auch echt nicht schönreden kann und auch nicht irgendwie mit dem Glauben wieder überpinseln kann, die wirklich hart sind. Dort fällt man dann von der Seite vom Pferd, dass man manches nicht mehr glaubt. Also wenn du zum Beispiel, habe ich alles schon durch erlebt, wenn du zum Beispiel für Heilung betest und wirklich in einem guten, also so im Sinne von, ich bin bei mir daheim und ich bete für einen guten Freund, der schwer krank ist. Und ich bete und bete und bete. Ich renne nicht mal zu ihm hin und setze ihn unter Druck. Gar nicht. Ich bin bei mir daheim und ich bete, bete, bete und er stirbt. Halt das mal aus. Das ist nicht einfach. Nur erlebe ich eben auch da eben in diesem Postevangelikalismus, dass auch da die Biografie über der Heiligen Schrift steht, weil man dann sagt, naja gut, also das ist jetzt sehr schablonenhaft, ne? Aber wie gesagt, alles schon erlebt oder ja bei anderen erlebt eben, dass man sagt, ja, Gott heilt nicht mehr. Und dann versucht es noch irgendwie theologisch zu begründen, was aber nicht geht, weil Gott immer noch heilt heute. Deswegen, dass der Subjektivismus, also das eigene Erleben über einem gewissen theologischen Fundament steht, das ist nicht genuin charismatisch, zumindest nicht in unserer Zeit heute. Aber es ist eine große Gefahr, weil dieses ganz persönliche, subjektive Erleben so eine wichtige Rolle spielt. Und das ist auch wichtig. Also wirklich, das will ich gar nicht abtun. Und das Letzte, was ich kritisch sehe, ist, und auch das kommt aus einer, deswegen habe ich sie vorhin so benannt, also es ist meine Theorie, das kommt oder ist so eine Schattenseite dessen, dass die Geistesgaben so wichtig genommen werden, was an und für sich komplett gut ist, und auch dieses Erfahren und Erleben so eine ganz wichtige Rolle spielt. Da ist eine weitere Challenge, dass es so spirituelle Dinge gibt, die, ja, wie soll ich das sagen, überbetont werden oder unkritisch übernommen werden. Liebe Charismatiker, die ihr mir jetzt zuhört, bitte schaltet nicht ab. Wie gesagt, ihr habt das alles schon erlebt. So, und ich meine das nicht böse, aber wo es zum Beispiel darum geht, dass plötzlich ganz viel Gold oder Goldstaub zu sehen ist oder ganz viele Engel erscheinen. Okay, ist okay, aber behalt's für dich, wollte ich am liebsten sagen. Nein, aber was ich damit sagen will, ist, dass manchmal so ein Wert darauf gelegt wird, wo ich denke, echt jetzt? Also, ich finde es in der Bibel nicht. Tut mir leid. Ich will damit gar nicht mal sagen, dass es falsch ist, ja, oder im Geist ruhen, umfallen. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist es tut mit Menschen. Ich habe das erlebt. Mich selber hat es noch nicht umgeschmissen, aber vielleicht kommt es eines Tages noch. Wer weiß, keine Ahnung. Aber ich tue das nicht ab als etwas Komisches, sondern nein, ich glaube wirklich, und wir lesen es auch in der Bibel, dass immer wieder Menschen auf ihr Angesicht, auf den Boden gefallen sind, weil sie von Gott so überwältigt waren. Und dann gibt es das sogenannte Soaking, also dass man in der Gegenwart Gottes einfach ruht. Hey ja, ist okay, mach's, aber mach's nicht zum Gesetz, dass es jeder machen müsste. Oder dass es jetzt das Ding schlechthin ist. Ich weiß noch, als die Bethel Church aus den USA so in Deutschland so Fuß gefasst hat, da war das auch ein ganz großes Thema, Soaking. Aber eigentlich war das schon viel früher, aber irgendwie ist es da halt medial nochmal hochgekommen in besonderer Weise. Und es ist okay. Also jetzt mal im Ernst. Stell dir mal vor, der Heilige Geist überwältigt dich, du liegst da und ruhst einfach im Geist Gottes. Boah. Also, ich glaube, danach bist du ein neuer Mensch. Wirklich, ich sehe darin nichts Negatives. Im Gegenteil, ich finde es gut. Nur, es darf halt nicht so unkritisch übernommen werden. Ich mache dir ein Beispiel. Boah, ich weiß gar nicht, wann die Lakeland-Erweckung war. Ich weiß nur, das muss irgendwo um 2006 rum gewesen sein. 2006, 2007, 2008, irgendwie sowas. Also schon eine Weile her. Da gab es in den USA eine Erweckung, also in der Halle und so, oder Riesenzelt oder so war das. Todd Bentley hieß der Prediger. Und ich will gar nichts über ihn urteilen, so. Gar nicht. Nur wenn er von Gott den Eindruck bekommt, dass er jemandem in den Magen treten soll, dann frage ich mich, echt jetzt? Die Taufen, die ich dort gesehen habe, ich weiß noch, ich habe damals GuardTV geguckt, hieß der Sender, ich glaube, da gibt es immer noch online. Und die haben dann von dort live übertragen, stundenlang. Ich habe in den Livestream immer wieder reingeschaut. Und dann wurde getauft in the name of the Father, the Son and Bam. Und ich dachte, Bam? Ist das Spitzname vom Heiligen Geist oder was? Natürlich nicht. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, Charismatiker sind anfällig dafür, weil ihr Glaube die Komponente des Erfahrens und Erlebens so stark verinnerlicht hat, dass es was Besonderes geben muss. Das Faszinierende, das Außergewöhnliche, das Eventhaftige, das muss da sein. Und es ist ja auch okay, wenn es es gibt, aber ey, chillt mal, echt. Unser Leben besteht nicht nur aus Event und High, sondern ey, wenn alles immer nur High ist und Event und faszinierend und genial und ach, was weiß ich was alles, ja, dann wird es normal und dann muss man das nächste Besondere finden. Du siehst schon, ich versuche diese Herausforderung immer auch mit dem Positiven zu koppeln. Aber einfach vorsichtig zu sein. Nee, ich warne nicht vor irgendjemandem, sondern dass du selber vorsichtig bist. Du kannst ja auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und sagen, ja, mein Glaube ist auch ganz fantastisch. Und jeder denkt, oh Mann, ey, ich schalt ab. Also, wie gesagt, Licht und Schatten, die sind manchmal sehr eng beisammen. Du siehst schon, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber das lasse ich an dieser Stelle. Was wollte ich? Ich wollte dir mit meiner Story erstmal zeigen, dass man sich auch im hohen Alter für charismatische Frömmigkeit öffnen kann. Also gut, ich war damals gute 20, aber trotzdem, ich bin damit nicht aufgewachsen. Im Gegenteil. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Umfeld, da wurde vor den Charismatikern gewarnt. Und trotzdem, oder gerade deswegen vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht war es ja auch so meine Revoluzzerader. Trotzdem hat Gott es gebraucht und hat mich auf diesen Weg geschickt. Bis heute. Und ich bin ihm so mega dankbar dafür. Meine Story habe ich dir aber nur gezeigt, um zu sagen, es gibt Veränderungen, es ist möglich. Wir haben uns angeschaut, woher das Wort charismatisch kommt, dass man charismatisch, aber nicht charismatisch sagt. Okay, Scherz. Wir haben angeguckt, dass charismatische Frömmigkeit ist und keine Gemeindeform oder Gemeindegründung oder Gemeindeverband, sondern dass es eine Art ist, den Glauben zu leben. Und jetzt Achtung, jetzt challenge ich dich ein bisschen. Ich glaube, dass charismatische Frömmigkeit die urchristliche Frömmigkeit ist. Davon bin ich überzeugt. Warum? Weil wir sie im Neuen Testament finden. Und wenn wir gegen diese neutestamentlich charismatische Frömmigkeit etwas haben, dann haben wir vor allem eines, ein Problem. Denn wir müssen gegen das Neue Testament argumentieren. Viel Spaß. Dann haben wir ein bisschen ein paar der Geistesgaben angeschaut, ja, die Charismen. Ich habe dir ein paar so Charakteristika genannt, die Gemeinschaft, die Popularkultur, die Sehnsüchte, Bedürfnisse von Menschen, die Gemeinschaft, die gelebt wird auch durch den Einzelnen und die Autorität des Einzelnen. Wir haben angeguckt, dass die Erweckung, die gerade weltweit geschieht oder Bekehrungen, die geschehen, dass es in Gemeinden ist, die charismatische Frömmigkeit leben. Und wir haben zum Schluss ein paar Herausforderungen, Schwierigkeiten angeguckt, der charismatischen Bewegung, also das Wohlstandsevangelium, aber auch Missbrauch der Gaben, geistlicher Missbrauch, der geschieht, dieser Subjektivismus und auch das, Sehnen, Lechzen, ist vielleicht übertrieben, aber dieses Sehnen nach Ekstatischem, nach Faszinierendem, nach Besonderem, auch manch unkritische Übernahme von Dingen. Charismatisch, ist es gut oder kann das weg? Es ist sehr gut. Es kann und darf nicht weg, weil es zutiefst biblisch ist. Ich bin dankbar, dass Gott mich vor vielen Jahren auf diesen Weg geschickt hat, in Anführungszeichen, und dass ich diesen Weg gehe. Und ich finde es besonders cool, das in der Landeskirche zu tun. Ich habe auch Schwächen, Probleme, Gefahren aufgezeigt, aber mal ganz ehrlich, wo gibt es die nicht? Jede Frömmigkeit hat ihre Schlagseite. Die Frage ist nur, A, ob du sie siehst und B, wie du damit umgehst. Weißt du, auch wenn du so eine ganz analytisch, rational, kopflastige Frömmigkeit lebst, so stark reformiert, kannst du machen, aber die hat auch eine Schlagseite und die ist auch nicht nur gut. Ich glaube, es gibt keine Art, wie wir unseren Glauben leben, nenn dich Pietist, Baptist, Charismatiker, Katholik, evangelisch, reformiert. Oh, however, niemand hat die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Diese Podcast-Folge ist sicherlich nur ein Einstieg und ein ganz grober Überblick. Mir war es aber ein Anliegen, darüber mal zu sprechen. Es gäbe noch viel zu sagen über die charismatische Bewegung, habe ich ganz am Anfang gesagt, über die verschiedenen Phasen, über die Wellen, über die Big Player, die Leiter, Pastoren, die charismatische Bewegung weltweit, ja, und warum dort, warum nicht? Ich hoffe, das kam auch ein bisschen raus, warum dort Wachstum geschieht und warum so oft von der verfassten Kirche, der Landeskirche, so kritisch gesehen bis diffamiert wird und. Man könnte noch vieles sagen, aber für heute reicht es. Und ich hoffe, dass ich dir ganz im Sinne von einfach Glauben einfach ein paar gute Gedanken mitgeben konnte, ein bisschen Inspiration, einfach, wo du hier und da mal ein bisschen dran drüber nachdenken kannst, inspiriert worden bist, was charismatische Frömmigkeit ist. Du darfst mir gerne auch Rückmeldung geben, wenn du es anders siehst, aber auch wenn du es positiv siehst, wenn du mehr wissen willst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und ich wünsche dir bis dahin Gottes reichen Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.